Herzlich willkommen zum Podcast Der Schwarze Kanal, in dem Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer und ich jede Woche über die High- und Lowlights in der Politik sprechen. Herzlich willkommen, lieber Jan.
Hallo, liebe Caro.
Angela Merkel zieht es wieder in die Öffentlichkeit, vermehrt ausgerechnet jetzt, wo die neue Bundesregierung einen härteren Migrationskurs fährt. Ist sie dagegen? Wie siehst du das?
Gut, sie genießt ihren Spätruhm, ne? Gab so eine Sendung beim WDR, da hat sie dann, glaube ich, ein Frühstück gehabt mit Flüchtlingen. Super Satz von ihr, wir würden viel zu viel über Flüchtlinge reden, viel zu wenig mit ihnen und deswegen saß er da jetzt im Kreis. Ja, also sagen wir mal, das ist natürlich immer der Musterflüchtling, auf den Angela Merkel trifft, ja, ich glaube in diesem Fall aus Afghanistan und Syrien, die machen nie Probleme, das sind junge Männer, die greifen auch nie irgendeiner Frau im Schwimmbad an Hintern, ja, oder anderes mehr, wovon man dann ja so in den Sommermonaten liest. Gut, sie bewahrt sich so ihren ganz eigenen heilen Blick auf ihre Kanzlerschaft und auf sich. Und es gibt aber auch Fans. Ich meine, wir sollen ja nicht nur rumklagen und da spotten drüber. Ich habe gerade gesehen, ne? Also ich hier, Thalia gestern, Baden-Baden, 450 Karten für das Event sofort vergriffen. Alle stehen geduldig in der Schlange. Also gut, das ist jetzt so die Generation 55, vielleicht auch eher so 65 plus. Aber also
alle kommen zu Mutti.
Ja, aber die Fanbasis steht. Gut, das Ding hat sich ja auch grottenlangweilig, das Buch, ja. So wie sie halt so auch so redet.
Ich finde sie gar nicht so langweilig, ehrlich gesagt.
Oh, naja, komm.
Sie sagt ja manchmal auch ganz witzige Sachen.
Ja, aus Versehen purzelt auch mal ein Joke raus, ja. Oder so ein Satz, den man als Joke verstehen könnte, wenn man sich sehr, sehr bemüht. Es ist eine ganz, das hatte sie ja immer, eine ganz verschachtelte Sprache. Bloß nicht erwischt werden. So hat sie ja gesprochen,
ja, ja.
Ne? Bloß nicht erwischt werden bei irgendwas. 16 Jahre. Und die Leute haben ja halt immer so Kredit eingeräumt, weil Mutti macht das schon. Das war ja so die, lass mich mal machen. Ne?
Sie hat uns so ein bisschen eingeschläfert und jetzt
genau. Merken
wir erst, was passiert ist.
Ich meine, nix funktioniert mehr. die Bahn ist runtergerockt, ja. Wie gesagt, in der Energiekrise, Gasspeicher auf 1%. Ups, das haben wir gar nicht gemerkt. Die hatten wir zwar an Russland verkauft, gegen alle Einwände. Dass der Russe uns jetzt das Gas abträgt, da hätte man doch nicht mit rechnen können. So Bundeswehr nicht verteidigungsfähig. Eigentlich, wo man hinguckt, das Land auf Verschleiß gefahren, aber die 16 Jahre an sich waren doch ganz schön, nicht?
Ich fand es total spannend bei diesem Flüchtlingsdate, da war auch ein Mädel aus Syrien dabei, die dann gesagt hat, wie sie halt die ersten Monate in Deutschland verbracht hat, in so Gemeinschaftsunterkünften und so weiter. Und dann sagte sie, sie könne nicht verstehen, warum man wahllos Leute reinlässt, wenn man noch nicht mal die Wohnmöglichkeiten für sie hat. Und ich dachte mir, sie hat einen Punkt. Und da war Angela Merkel relativ blank. Da konnte sie nicht drauf reagieren. Sie kann bis heute keine Fehler eingestehen und schießt jetzt auch immer wieder gegen Friedrich Merz. Kann sie es nicht ertragen, dass jetzt ihr Erzrivale endlich auch Kanzler ist?
Nee, ich glaube, das ist die schlimmste Schmach und Kränkung, dass der da jetzt sitzt. Als es darum ging, ihn zu wählen, hat sie ja gerade mal so den ersten Wahlgang durchgehalten und dann hatte sie ganz wichtige Termine, ja.
Musste
überraschend und überhastet den Bundestag verlassen. Also ich glaube, die ist von allen Kanzlern, die wir hatten, / KanzlerInnen,
so.
Und ich habe mich viel mit Kanzlern beschäftigt, weil ich viel über Kanzler geschrieben habe, vermutlich die arroganteste. Also sie kam ja immer so volkstümlich daher, weil sie halt bei Lidl einkaufen ging, ich weiß nicht, ob sie es immer noch macht, mit drei Leibwächtern im Gepäck und ja auch so insgesamt so in ihrem ganzen Auftreten. Also die saß natürlich nicht im Privatflieger und dann hat sie da irgendwo ein Häuschen an der Ostsee. So, also die ist eher nah bei den Leuten, ne? Aber in Wahrheit eben wahnsinnig auf ihrer Weise abgehoben, weil sie alle anderen für entweder minder bemittelt hält oder nicht klug genug oder die haben es falsch gesehen. Also sie hat alles durchdacht. Sie hat alles immer richtig eingeschätzt, so. Es gibt ja nicht die Spur der Selbstkritik. Ich meine, selbst Helmut Kohl, und der war jetzt auch kein großer Selbstkritiker, ne?
Ja. Kein Politiker.
Der saß nachdem er da aus dem Kanzleramt raus war, ich glaube mit Thomas Gottschalk zusammen und Jauch. Und da ging es auch um Fehler. Mhm. Und er sagte, ja, also natürlich macht man Fehler als Kanzler. Und da wurde er gefragt, was denn aus seiner Sicht sein schlimmster Fehler war. Und sagte, ja, also dass er damals, ich glaube in Newsweek, in einem Interview Gorbatschow verglichen hätte mit Goebbels.
Oh Gott.
Ja, das war ja damals, ja. Das war ein großes Ding. Und er sagte, das hätte ihm nicht passieren sollen. Und das war wirklich, ich dachte, das war ein richtiger, richtiger großer Fehler. So ein Satz käme Angela Merkel gar nicht über die Lippen. Beziehungsweise, ist so dieses Bewerbungsfehlerhafte, ne? Also ich bin ungeduldig, ja? So geht das ja. Das ist ja so, wenn du, so Managerfehler, ne? Wenn Manager gefragt wird, was ihre größten Schwächen sind, ja. Ich bin zu ungeduldig, weißt du, so, oder so, ne? Ich habe zu viele brillante Ideen, ja? Das ist so auf dieser Ebene räumt sie Fehler ein.
Sie hat aber auch gar keine Ahnung scheinbar. Sie sagt ja immer noch, wenn jemand an der Grenze Asyl ruft, hat er ein Recht auf ein Asylverfahren. Was ja nicht stimmt, weil Europarecht sagt ja auch, wenn er aus einem sicheren Drittstaat kommt, hat er gar kein Recht.
Also also europäische Lösung. Das kommt auch in diesem Gespräch mit diesen Flüchtlingen vor. Das ist das Codewort für, wir lassen alles so, wie es ist.
Ja, nehmen Sie es mal mit.
Weil die europäische Lösung, das hatten wir ja hier auch schon in vorigen Folgen, heißt eben ganz bequem für die anderen, am Ende landet jeder Flüchtling in Deutschland. Genau. So, das ist die europäische Lösung. Ja, also es ist ja der einzige Bereich, den ich im Augenblick sehe, überhaupt die Union versucht mal was anders zu machen, entschiedener anders zu machen. Passiert natürlich überhaupt nicht. Dann kommt sie halt immer so mäkelig von der Seite. Mal schauen. Also nun ist auch ihre Macht allerdings begrenzt. Also sie hat ja versucht und das ihre getan, vor der Wahl von Friedrich Merz als Bundeskanzler ihm den Weg ins Kanzleramt zu verlegen. Mhm. Also indem sie ihre Leute aufgestachelt hatte, die Hand nicht für ihn zu heben, beziehungsweise...
Das glaubst du wirklich, dass sie das gemacht hat?
Ja. Gut, diese ganzen Truppen, die dann ja da, also Helge Braun und Frau Grütters und so, die dann, also zumindest als es darum ging, in dieser letzten Runde, und das wäre ja die Vorbedingung für die Kanzlerschaft, 2/3 Mehrheit für das große Investitionspaket. Mhm. Ja, wissen wir da. Das waren die Leute, die dagegen waren, auch in den eigenen Reihen. Die waren dann nicht mehr dabei, als es darum ging, ihn zum Bundeskanzler zu wählen. Aber in diesen entscheidenden Tagen, sie war ja auch diejenige, die ihn super hart kritisiert hat, als es zu der Abstimmung kam, gemeinsam mit der AfD und dann ja Bambule vor allen Geschäftsstellen der CDU war. Also wo lauter Leute sind, die für sie Wahlkampf gemacht haben, sich für sie reingehängt haben und die jetzt als Faschisten beschimpft wurden, da hat sie sich typisch Merkel natürlich nicht an die Seite ihrer Leute gestellt, sondern sich solidarisiert mit den Demonstranten, ja, so auf ihre Weise. Ja, also du merkst, ich habe ich hab kein großes Faible mehr für sie. Ich meine, das war am Anfang ihrer Kanzlerschaft anders. Ich habe sie ja relativ oft gesehen und auch so in kleinen Runden getroffen. Ein Freund von mir hat so eine Hintergrundrunde gehabt in Berlin beim Italiener, lustigerweise der Italiener, mit dem Helmut Kohl auch immer gerne saß, im Grunewald, genannt unter den Kohlisten die Pinkelbude aus irgendeinem Grund. Ein Italiener, ich glaube von einem Iraner betrieben, ich will jetzt nicht Unrecht tun.
Und es gibt Sushi.
Nee, es gab immer sehr gute Trüffelpasta. Jedenfalls, da saß der Helmut Kohl immer. Und da sind wir hin und dann war dann zweimal im Jahr auch Angela Merkel dabei. Mhm. Kreis von 12, 13, 14 Leuten. Das war erstens interessant. Du hast recht, im kleinen Kreis kann sie auch so auf ihre Weise ganz lustig sein. Sie ist relativ trinkfest, habe ich gemerkt. Ne?
Also, ach was.
Ja, das eine oder andere Weinchen ging schon weg. Ohne Mühe.
Das erklärt so manche Entscheidung vielleicht im Vollrausch.
Ja, wobei, das glaube ich nicht. Das ist, also die hat sicherlich nicht getrunken zur Bewusstlosigkeit. Das haben übrigens aber alle Spitzenpolitiker so an sich, dass sie so Pegeltrinker sind. Also es geht dann so bis zu einem bestimmten Grad und da sind die noch nach wie vor voll funktionsfähig. Darauf war ja Gerhard Schröder auch mal wahnsinnig stolz. Der hat ja mittags schon eine Flasche Barolo zu sich genommen. Und stand aber eben morgens wieder um 6 Uhr, wenn es sein musste, ist zu sagen im Deutschen, im Parlament und hat schwungvolle Reden gehalten. Also das.
Aber wenn wir uns jetzt Gerhard Schröder anschauen, hat er zumindest Schaden genommen, ne? Das muss man schon mal feststellen.
Ja, also jetzt so, was ich auch höre, ich habe gestern mit jemandem gesprochen, der ihn kennt und da sagt, das ist, jetzt geht's offenbar dem Ende zu ein bisschen. Ja. Das war, also der ist wohl, ist nicht vorgeschoben. Also er hat ja eine Reihe von jetzt irgendwelchen Anhörungen oder Verfahren, wo er irgendwie aussagen sollte, geschwänzt mit Verweis auf zerrütteten Gesundheitszustand. Und das ist auch so. Das ist jetzt keine Ausflucht gewesen. Also es geht ihm relativ schlecht. Und sag mal, diese koreanische Soja-Diät, die ihm ja seine letzte Frau da verpasst hat, die kam halt zu spät.
Ach so.
Ja, die hat ihn auf Null gesetzt.
Ach so.
Oder versucht, ja. Mit so mit Kimchi und so, ja. Da gab es auch immer diese, hast du noch immer gefilmt, wie er dann so im Kohltopf Kimchi anrührt. Dann war doch immer dieser Weste mit den kurzen Armen und so. Das ist sozusagen das späte Eheglück, dem konnten wir ja per Instagram folgen.
Das stimmt. Gut, in den späten Jahren hat er keine Glanzleistung mehr vollbracht, Gerhard Schröder, aber als Kanzler hat er dann durchaus ja Besseres geleistet als rückwirkend dann deine Freundin Angela Merkel.
Das würde ich auch sagen. Aber gut, die Spätphase war halt nicht schön. Ich glaube, er hat ja immer so getan, als ob ihm das nichts ausmacht, dass sie ihn alle schneiden. Ich meine, die haben beim SPD-Shop da im Willy Brandt-Haus haben sie dann die Becher mit dem Schröder-Konterfei herausgestellt.
Das finde ich aber ehrlich gesagt auch übertrieben.
Ja,
sorry.
Aber er hat schon doll auch getrieben. Also sie war ja kurz vom Parteirausschmiss, ne? Und er hat immer, wie gesagt, immer so getan, als ob ihm kann keiner und er so und es interessiert ihn das, ne? So, das hat ihn schon schwer getroffen.
Ja.
So, glaube ich. Also von allen Bundeskanzlern, wo wir schon so, wie gesagt, hier so ein bisschen Revue passieren lassen, also eher das traurigste Ende. Bei Olaf werden wir es jetzt sehen, ja, wie das so ausgeht. Hat ja auch wieder 8 Mitarbeiter. Ich frage mich immer, wofür brauchen die diese ganzen Mitarbeiter, ja? Hat er durchgesetzt, gab ja Gemurre. Also ich glaube, die CDU wollte da jetzt mal ran, ne, an diese Ausstattung.
Ja.
Das ist ja nicht nur 8 Mitarbeiter, das sind dann ja auch 8 Büros, sind ja ganze Fluchten, die da angemietet werden müssen, plus Fahrer, plus Wagen, plus Sicherheit, so. Das kostet, das ist ein richtiges, das ist ja dieses, das Spätkanzler-Package, ja. Das hat ja auch Frau Merkel ausgenutzt bis zum Letzten. Ich meine, was machen die alle? Um diese 3 Termine da bei den Lesungen in Wismar und in Baden-Baden zu koordinieren? Ja, oder im Zweifel, was nicht okay gewesen wäre. Sie hat die dann alle so eingesetzt für Recherchen für ihr Buch. Aber das wäre ja sozusagen Zweckentfremdung, ne?
Ja,
Stoff und Steuermittel. Okay,
ja,
gut. Das ist ja nur für ihre Performance sozusagen als Altbundeskanzlerin.
Aber der Olaf, der braucht diese vielen Mitarbeiter, damit er auch gleich, nachdem Friedrich Merz sagt, es kommt keine Regenbogenfahne auf den Reichstag, dass er auf seinem Schreibtisch eine stehen hat, während er sagt, wie wichtig
das ist. Das ist jetzt der Punkt, bei dem die CDU jetzt mal steht, ne, mit der Regenbogenflagge.
Ja.
Ja. Ich habe Frau Klöckner gesehen, die hat gesagt, also wir machen das einmal im Jahr, kommt die Regenbogenflagge auch aufs Parlament, nämlich irgendein
am Christopher Street Day.
Ja, okay. Und sie sagt, aber wir wollen jetzt nicht bei jeder CSD-Veranstaltung mitlaufen, weil das sind politische Demonstrationen. Und das stimmt. Man muss sich ja nur den Forderungskatalog angucken bei so einem CSD. Das sind ja alles Forderungen an die Politik. Also immer so zu tun, die anderen, ja, das sind Lobbygruppen, also wahrscheinlich, weiß ich, der BDI, ja, oder welche Fraktionen auch immer, aber man selber sozusagen reinen Herzens, ja, wenn man seine politischen Forderungen vorträgt, da haben die jetzt halt dem Mann einen Strich durch die Rechnung gemacht, sagt, nee, ihr seid eine politische Veranstaltung, so, wir behandeln euch wie alle anderen politischen Gruppen auch.
Ich finde sowieso, wenn man dagegen ist, beziehungsweise das Ganze ein bisschen nicht so gut findet, soll man nicht ständig gleich aufs Abstellgleis geschoben werden. Das ist mir zuwider, sage ich dir ehrlich.
Wer wird jetzt aufs Abstellgleis geschoben?
Sobald du was dagegen sagst.
So. Ja, gut.
Und sagst, es ist so nicht so meins, bist du gleich in der falschen Ecke. Das stört mich total. Ich habe mich nämlich neulich beklagt, weil ich an diesem Wochenende, wo es hier in München rund ging, war ich ganz normal im Rewe einkaufen und da kamen sie dann mit ihren Regenbogenflaggen und der eine hatte so eine Ledermaske auf, war als Hund verkleidet und ging bellend an der Leine durch diesen Rewe-Markt. Da war dann ein kleines Kind, das hatte Angst und hat geweint und daraufhin kam der Rewe-Mitarbeiter und hat diese beiden Herrschaften herauseskortiert. Und ich muss ehrlich sagen, ich fand das auch so. Irgend da, wo Menschenwürde aufhört, hört auch meine Toleranz auf. Und wenn kleine Kinder verschreckt werden, dann habe ich auch ein Problem damit.
Okay, das ist jetzt sozusagen, das war jetzt der Orban-Auftritt hier. Ja?
Sorry. Nein,
ja. Ja, okay, gut, das ist nicht befremdlich. Also sagen, sein Fetisch und sexuellen Fetisch in aller Öffentlichkeit auszuleben.
Können Sie ja machen, aber du siehst doch auch keine kopulierenden Heteros
jetzt, also fairerweise muss man sagen, das ist jetzt nicht der ganze CSD, ist jetzt so
Nein.
mit Männern, die Ledermasken tragen und rumbellen, ne? Und sich an irgendwelchen Ketten durch die Straße schleifen.
Aber die gibt es auch. Lassen.
Ja, die gibt es auch, ja, gut, ja. Ich glaube, mein Sohn wäre eher befremdet, der würde, gut, der ist auch schon ein bisschen älter. Wie alt war denn das Kind?
Vielleicht 4.
Gut.
Mir hat das echt leid getan und da dachte ich mir.
Na gut, er hatte Angst vor unten. Das geht so. Dann
okay, das kann auch sein. Ich dachte eher, der hat.
Sowas gibt es in München? Ich habe gedacht, sowas gibt es nur in Berlin.
München-Giesing. Also es war ein Happening. Endlich ist hier auch schon was los.
Da müssen wir aber Meldung erstatten bei Dr. Markus Söder. Wie kann das denn sein im Freistaat Bayern, der solche Umtriebe? Ich dachte, hier wäre doch die Welt in Ordnung. Das wäre nicht Sodom und Gomorra wie in der Hauptstadt.
Ja, da siehst du mal, was in München-Giesing alles los ist.
Ja, gut, dass in meinem beschaulichen Pullach kommt sowas nicht vor.
Vielleicht ist das aber auch
dann
hier,
kommt, weil... Da läuft dann der ganze Ort zusammen, wenn da die Gruppe auftaucht mit der Hundemaske, ja.
Naja. Wir haben noch ein anderes Thema. Und zwar, letzte Woche haben wir über die Corona-Pandemie gesprochen. Und da waren ja die Querdenker all over the place. Die hatten wir letzte Woche gar nicht irgendwie erwähnt. Das müssen wir heute nachholen, denn die Querdenker kommen wie Phönix aus der Asche zurück und haben einen neuen Fetisch.
Auch ein Fetisch. Das habe ich jetzt auf Twitter gelesen ständig. Also es wird gewarnt vor der Sonnencreme und dann gibt es jetzt so Videos, was angeblich die Sonnencreme macht mit einem. Also nicht nur Krebs natürlich, sondern hinterlässt irgendwie ganz schlimme Chemikalien im Körper, ja. Gut. Ich bewundere das natürlich schon wieder so. Also dieses Programm, also wir tragen keine Sonnencreme auf. Maske finden wir auch, geht natürlich gar nicht. Nur rohes Fleisch, ja. So ganz kurz angebraten auf dem Holzkohlegrill. Ja.
Am besten schon eine Woche alt, dass man noch Salmonellen bekommt. Die gibt es nämlich auch nicht.
Ja, ich würde mal sagen, Freunde, also in eurer Szene, also Lebenserwartung weiß ich nicht, 45, ja, so. Das heißt,
da steckt halt also die Misstrauen
dahinter. Die müssen viel, viel Nachwuchs produzieren, um sozusagen das Programm am Laufen zu halten. Ich weiß nicht, diese Natalisten-Szene heißen die, glaube ich, ne? Wie heißen die?
Doch, das weiß ich nicht.
Es gibt auch solche, es gibt eine ganz neue Gruppe von Leuten, die möglichst viele Kinder in die Welt setzen, ja? Ist Amerika in dieser Tech-Szene ganz verbreitet. Ich meine, der Elon hat ja
Elon,
auch so viel. Da gibt es aber so einen anderen Tech-Milliardär, der hat jetzt, glaube ich, 100 Kinder, wo er jetzt so ein Vermögen irgendwie möglichst gerecht verteilen will.
Okay.
Pronata, ich glaube, so ähnlich. Müssen wir auch wieder haben wir hier die, bitte mal nachgucken, ja, schnell, ja. Also wir gucken hier mal um die Ecke. Das ist jetzt sozusagen die eingebaute Doc in der beim Regisseur, der Regisseurin heute.
Ja, beide.
Haben wir letzte Woche ja auch schon gehabt. Also Pronatalisten, wie heißen die denn? Checken wir. Ja,
ja, aber was soll denn das? Also Sonnencreme, da gibt es ja wirklich seit Jahrzehnten wissenschaftliche Erkenntnisse, dass Sonnencreme sowohl vor dieser UV-Strahlung schützt,
ja,
und demnach vor Krebs, aber, und das finde ich ja fast noch wichtiger, auch vor Hautalterung.
Ja gut, die werden auch natürlich alle ganz, ganz schnell ganz runzlig werden, das stimmt.
Ja, die schauen dann alle aus wie Lederhandtaschen.
Das ist natürlich einerseits relativ einfach, sich jetzt über die Querdenker lustig zu machen, ja, und deren. Ah, ich krieg's rein, wir kriegen es reingereicht. Wie heißen die? Ja, Pronatalismus heißt das, genau. Also Pronatalisten in den USA, so viele Kinder wie möglich. Ganz neuer Trend.
Hast du deswegen auch noch mal 3 nachgeschossen, oder?
Gut,
wann gehört man da dazu?
Gut, ich bin ja noch so auf der Ehe so des Ghetto-Clans mit 5, glaube ich. Ne? Ich bin ja aber der, ab 10 bist du dann so bei der Thema Sekte, ne? So, da muss ich noch hinkommen. Und ab 15, 20 dann beim Thema Pronatalismus. Also wie gesagt, es ist einfach, sich über die Querdenker lustig zu machen. Nur diese ganzen Freunde jetzt, die bei Spiegel Online und Zeit.de rumlaufen und jetzt große Tipps geben, wie man den Apokalypse-Sommer überlebt, ja. Also, Ventilator, wie man den Ventilator hinstellt, dass man dann Handtücher auf den Ventilator macht, dass man die Wohnung verstattet, am besten gar nicht mehr rausgibt. Gestern gelesen, in dem Fall allerdings bei bunte.de, die sind voll auch auf dem Trip, Kühlschrank aufmachen, ja, Gefrierfach öffnen.
Dann piept's gleich, weil die Kühlung nicht mehr funktioniert.
Ja, ich glaube, ich weiß nicht, der sich das ausgedacht hat, in der Tat, hat das noch nicht auf meiner Praxis ausprobiert. Aber jedenfalls, Mitte der Woche, Köln 36 Grad. warm, aber jetzt auch nicht ein Tag, wo du sagst, oh, da falle ich um, wenn ich auf die Straße gehe, zumal Luftfeuchtigkeit war so im mittleren Bereich. Also die meisten Menschen würden sagen, schöner, heißer Sommertag. Diese Szene, Apokalypse, ja. Wir müssen uns schützen. Natürlich immer mit der Erinnerung an den Klimawandel. Ich würde sagen, wenn ich die Klimabewegung beraten sollte, lasst den Quatsch. Weil jetzt jedes Mal, wenn irgendwo mal so ein Peak ist, ja, also entweder ist der Tag ist zu kalt oder zu regnerisch oder eben zu heiß, also irgendwo das normale Mittel verlässt, zu sagen, das ist der Beweis, ja, die Erde erhitzt sich, Klimawandel ganz schrecklich, wir haben nur noch sozusagen wenige Wochen den Schalter umzulegen, da sagen sich die meisten Leute, ihr habt doch einen Knall. Ja, so. Was stimmt ist, die Zahl der heißen Tage nimmt zu. Jetzt haben wir auch schon wieder, glaube ich, 4 Wochen massive Trockenheit.
Mhm. Und gestern hat es auch geregnet, Gussnieder hier in München.
Ja, 3 Tropfen. Aber so, also wenn du, das sind ja valide Daten. Also wenn du dir übers Jahr verteilt anguckst, wird das wärmer? Ja, es wird wärmer. Aber immer dieses, also auf eine heiße Woche sich kaprizieren, das, wie gesagt, hat was lächerlich und ich fürchte, dass dann ganz viele Leute, die das lächerlich finden, möglicherweise auch diese politischen Anliegen der Bewegung lächerlich finden irgendwann und sagen, bleib mir doch damit vom Hals.
Aber du verwechselst jetzt irgendwie die Klimakleber mit den Querdenkern, weil die Querdenker sind jetzt keine Klimamenschen.
Nee, ich wollte nur sagen,
also,
nee, aber genau diese Art von politischen Fetischismen findest du ja auch links. Die einen haben jetzt eben halt Angst vor der Sonnencreme, ja, und die anderen haben jetzt Angst, vor der Mega-Hitze, ja, und dann kommt dieser Neubauer auf Twitter an irgendwelche armen Omas, die jetzt in Frankreich irgendwo umgefallen sind, die ersten Klimatoten heißt es dann, ja, Carla Remzma habe ich gestern gesehen, der heißeste Tag des Jahres, jetzt schon, und diese Bundesregierung denkt daran, weitere Gaskraftwerke zu bauen, so, da, also.
Wollte der Robert auch.
Ich würde sagen, also ich sehe da, wie gesagt, ich sehe da nicht so vom Mindset keinen so riesen Unterschied zu den Leuten, die sich die Sonnencreme nicht, also das normale, vernünftige machen.
Das stimmt übrigens, die Sonnencreme, da habe ich sogar eine Erklärung, warum die Leute das denken.
Ja?
Denn das Problem liegt immer beim Verwender. Wenn du Sonnencreme nimmst, die im letzten Jahr schon verwendet hast und die Packung ist noch offen oder die Flasche, dann verliert die an Schutzwirkung. Weil wenn diese chemischen Filter, die da drin sind, mit Sauerstoff zusammenkommen, dann verlieren sie ihre Schutzwirkung. Dann schmierst du dich ein und hast keinen Schutz mehr und bekommst trotzdem Hautkrebs. Das ist wahrscheinlich der Grund.
Nee, ich glaube, es gibt, also in der Sonnencreme sind natürlich auch fiese Chemikalien drin. Das
aber
ist schon
doch
so.
In kleinen Mengen, ja, dass es nichts mehr macht.
Es ist ja mal eine Frage der Alternative. Also, was ist jetzt krebserregender? Der Sonnenbrand, der Mega-Sonnenbrand, den du dir holst, ne? Oder bisschen Sonnencreme. Ich würde sagen, der Mega-Sonnenbrand.
Ja.
Und wie gesagt, wollen wir runzlig werden?
Nein.
Nein, wir wollen mit glatter Haut, ja, ins
siehst du, deswegen
schmier
ich seit 20 Jahren jeden Tag Lichtschutzfaktor 50.
So, jetzt machen wir eine kleine Gedenkpause und alle, die den Videopodcast sehen, schauen jetzt auf dein Gesicht und sagen, das war jetzt der Werbeblock für Creme.
Ja, oder nicht?
Ja.
Kommt drauf an.
Natürlich. Ja.
Wir kommen noch zu unserem Dauerbrenner-Thema, was wir schon in vielen Podcasts jetzt abgefrühstückt hatten, die Meinungsfreiheit.
Nee, das haben wir überhaupt nicht. Wir haben nichts abgefrühstückt. Die Schneise der Meinungsfreiheit, das kann man gar nicht oft genug sagen hier.
Da hast du recht. Und dieses Mal hat es auch wieder Aktualität, denn Meinungsfreiheit soll es bei Zeit Online momentan nur bedingt geben. Die haben nämlich eine Kolumne vom Autor Maxim Biller wieder gelöscht, weil sich einige Mitarbeiter in der Redaktion aufgeregt haben.
Ja, also Maxim, den ich gut kenne, Maxim Biller, Autor aus Berlin, nach Meinung nicht nur von mir, einer der bedeutendsten Gegenwartsautoren, die wir haben, schreibt eben hin und wieder auch Kolumnen, Beobachtungen, in dem Fall in der Zeit, der er seit langem verbunden ist. Also ich glaube, der erste Text, den er da geschrieben hat, 1985, da war er irgendwie auch mal Azubi,
okay.
Hat darüber auch auf seine Weise sehr böse und sehr scharf in irgendeinem Buch Rechenschaft abgelegt.
Also er steht also so ein bisschen für so einen schwarzen Humor und Sarkasmus.
Also Maxim,
ne? Muss man schon
also
sagen.
Aber der macht keine Gefangenen. Maxim ist jüdisch, es geht um Israel, das Ding heißt Morbus auch Israel. Also letztlich geht es um unsere deutsche Obsession mit Israel. So, das ist das Thema. Also Markus Lanz kriegt gleich einen ab, ich glaube, den schönen Begriff Angriffshocke wird verwendet, ja. Also, und er wird auch noch mit Elon Musk auf Ketamin verglichen. Das ist so ein bisschen Maxim Biller. Mhm. Kann man jetzt mögen, kann man nicht mögen. Und dann hat also irgendjemand eingegriffen, mittlerweile weiß ich auch wer, so dass am Donnerstagabend, also es gibt die Zeit ja einmal natürlich als dieses Riesenformat, ne? Bei mir zum Beispiel im Briefkasten liegt die immer noch ganz brav.
Mhm.
Oder eben, wenn du das Papier sparen willst, dann kriegst du sie eben in der Online-Fassung. Und in der Online-Ausgabe tauchte plötzlich eine Notiz auf, dass diese Kolumne nie hätte erscheinen dürfen. Sie habe sie entspreche nicht den aufwendigen Qualitätsstandards und Sicherungen der Zeit, ja. Und deswegen hätte man sie jetzt depubliziert. Ich renne natürlich sofort zum Briefkasten, hol das meine Zeit raus. Und was finde ich im Feuilleton? Ja, 176 Zeilen Maxim Biller. Das zeigt schon, wie wahnsinnig bescheuert, weil die Publikation bezog sich natürlich nur auf den Teil, der im Netz jetzt verfügbar, weil Printprodukte, die du ausgeliefert hast, zu depublizieren, ja, da musst du schon ein besonderer Zauberer und Wizard sein.
Aber wie viel Auflage haben die noch? Eine halbe Mio?
Nee, die haben 600.000, also über die Hälfte sind also Printkäufer. Also offenbar, das musste man, das Erste, was man dabei lernte, hält die Zeit uns Printabonnenten, von denen sie übrigens lebt, für so irgendwie altersschwache Zausel, die so und so nicht mehr mitbekommen, was sie in der Zeitung lesen, ja. Sondern, und das, also entscheidend ist für die Publikation, dass man es online gelöscht hat. Dann hat man den Text erledigt, ja. Ganz irre Vorstellung. Und dazu kommt natürlich, ich würde immer sagen, okay, jede Zeitung hat das Recht, wenn sie den Eindruck hat, das wollen wir so nicht drucken, mit dem Autor vorher zu reden über bestimmte Formulierungen.
Klar.
Das hätten sie auch mit ihm machen können. Da gab es so 2, 3 Formulierungen, wo jetzt eben Zeitredakteure anschließend finden, das ginge so nicht, ja. Nur anschließend zu kommen und den Text rauszunehmen, also gewissermaßen eine nachträgliche, das wäre so eine Rückrufaktion im Supermarkt, ja, ist das ja.
Ja, voll, das hat die Süddeutsche auch geschrieben, ja.
Ja. Das ist ja eine nachträgliche Distanzierung. Also nach dem Motto, uns ist da was durchgerutscht, das hätte so nie passieren dürfen.
Aber die Trottel von Print haben es nicht gesehen.
Genau, das war nämlich der Punkt. Also der Aufstand kommt aus der Online-Redaktion.
Mhm.
Also die trotteligen Printleute haben das nicht gesehen, dass man das so nie hätte machen dürfen. Und sagt natürlich auch ganz viel, wie sie über Meinungsfreiheit denken. Und sie stellen jetzt halt den Autoren hin als jemanden, der Unverantwortliches schreibt, der eben die Qualitätsstandards der Zeit, die aufwendigen Qualitätssicherungen der Zeit unterlaufen hat. Wo man sich ja eigentlich fragt, wie sie den Mann weiter überhaupt noch drucken wollen und können. Das scheint ja ein unheimliches Sicherheitsrisiko zu sein. So, und das ist das ist etwas, was ich jetzt gehäuft merke. Das ist ja letztlich Feigheit, Opportunismus und Angst. Also die Angst, jemand könnte an einen Text Anstoß nehmen. So, das ist das treibende Motiv. Und das würde ich sagen, also, und deswegen finde ich, ist das jetzt auch für uns hier ein Thema. Das ist eben mehr als ein internes Problem der Zeit.
Ja.
Das treibt unsere Profession, unseren ganzen Berufsstand, diese Angst, würde ich sagen, in den Abgrund. Das ist ja der Grund, warum die Leute, glaube ich, irgendwann sagen, ja, so ein Abo brauche ich nicht mehr. Also wenn das Versprechen der Journalisten ist ja, also wir schauen den Mächtigen auf die Finger, ja. Wir sind kritisch, wir haben keine Angst vor niemandem. Und die gleichen Leute gehen bei einem scharfen Absatz in die Knie, ja.
Ist dir das schon mal passiert?
Was?
Du schreibst ja auch alles so, was dir durch den Kopf geht. Wurdest du auch schon mal zensiert von der Redaktion?
Nein.
Ich habe nur gelesen in deiner Kolumne, dass deine Kollegen beim Spiegel mal Würgereize gehabt hätten.
Ja gut, das ist also dieser Kampf, der sich da zeigt zwischen Online und Print,
ja,
diese Trennlinie, die verläuft durch eine Reihe von Redaktionen.
Absolut.
So, also in der alten, wenn du so willst, Printwelt, und das gilt insbesondere für die Zeit, da findest du noch mehrheitlich Leute, die ein robustes Verständnis von Meinungsfreiheit haben und im Zweifel sagen, das gilt auch für Texte, die übers Ziel hinausschießen.
Mhm.
Und da kann ich ja, wenn ich nicht einverstanden bin, anschließend eine Replik schreiben.
Genau.
Diese anderen Truppen, diese neuen Truppen, diese Woken-Truppen in der Online-Welt, die haben ganz andere Herangehensweise. Die sind erstens sehr aktivistisch gesonnen und die fragen bei jedem Text erstmal, wem nutzt der und wem schadet der? Also nutzt der Sache? Das ist ja eine ganz andere Herangehensweise. Und alles, was nicht der Sache nutzt, am besten abräumen.
Ja, aber wer entscheidet denn, was nützlich ist?
Ja, also wenn es halt für Emanzipation ist,
ach so,
für okay, die palästinensische Sache, für den Befreiungskampf, ist es nützlich. Wenn es das in Frage stellt, also natürlich vor allen Dingen linke Anliegen, ist es nicht nützlich, beziehungsweise muss bekämpft und am besten verhindert werden. So. Der normale Reflex, wie gesagt, würde ich ja sagen, okay, der Text passt dir nicht, sorg dafür, dass du Platz bekommst, um eine Antwort zu schreiben, warum dein Kontrahent ganz völlig daneben gelegen hat. Nur, wenn du natürlich aufwachst mit diesem, was darf ich noch sagen, ja, was darf ich überhaupt denken, ja, wer könnte übel nehmen, und dann sagen sie plötzlich, pass mal auf, jetzt hau mal den Biller einen in die Fresse. Dann sind die sind dazu gar nicht in der Lage. Das heißt, in der Regel sind das ja auch so alles so Konferenzhelden. Ich kenne das ja von einem Kollegen aus der Süddeutschen, der, also in der Corona-Zeit fing das ja mit diesen ganzen Zoom-Meetings und so weiter an. Der sagt, ich habe da ständig irgendwelche Online-Fritzen sitzen, von denen ich noch nie eine Zeile gelesen habe, aber die natürlich ganz große Konferenzkönige und Königinnen sind, ja, und immer erklären sozusagen erstens nicht nur, wie man die Welt zu sehen hat, sondern eben, wie man darüber zu schreiben hat und vor allem, was man nicht schreiben darf. So.
Also das gibt's bei uns nicht.
Das gibt
bei Focus Online.
Das gibt es auch bei Burda nicht. Deswegen, nee. Also
wir zoffen uns richtig.
Wir zoffen uns. Es hat hier noch niemand, ich habe, wie gesagt, schon den ein oder anderen ja auch heißeren Reifen gefahren. Es hat noch nicht einer eingegriffen und hat gesagt, geht nicht. Im Zweifel steht dann die Rechtsabteilung bereit.
Richtig.
Um mich da rauszupauken. Das ist aber auch der richtige Weg. So habe ich ja Journalismus gelernt. So war übrigens auch der Spiegel, weil du das ja ansprachst mit den Würgereflexen. Ne?
Das hat mich beeindruckt.
Also ich habe ja, wie gesagt, das war ja der meine erste Station beim Spiegel. Da war ich 25 sozusagen als Kindersoldat am Sturmgeschütz der Demokratie. Ne? So. Und da war ich ja dann auch 30 Jahre, wie ich dann zu Burda gewechselt bin. Unter anderem wegen solchen Geschichten wie dieser, die wir jetzt besprechen. Und dann gab es eben eine der ersten Konferenzen, als jetzt eben Online und Print fusioniert waren. Also es waren ja eigentlich zwei getrennte Entitäten. Und dann haben wir gedacht, das müssen wir jetzt zusammenlegen. So, also da gab es die große Zusammenlegung und dann gab es also auch die ersten gemeinsamen Konferenzen. So, eine der ersten Konferenzen, da war so Greta Thunberg gerade am Anfang ihrer Karriere. Und hatte, glaube ich, einen Auftritt in Budapest. Und das ist so, glaube ich, eines meiner Talente, andere politische Talente zu erkennen.
Ah, du hast die entdeckt.
Ich habe jemals erkannt, da ist was. Das ist interessant. Und habe dann gesagt, darüber schreibe ich. Also kam die Frage auf in dieser Konferenz, haben wir eigentlich was zu Thunberg im Heft?
Mhm.
Chefredakteur, Klussmann damals noch. Ja, ich glaube, der Fleischhauer macht was in seiner Kolumne. Dann hinten, aus einer der hinteren Reihen, wo die Onliner Platz genommen hat, so das war ein kleiner Kulturschock für die Spiegelkollegen, weil das war nicht der Umgangston, den man bislang in der Erikus-Spitze gewöhnt war. Da hat man sich ja bis auf seine hanseatische Kontenance immer so ein bisschen was eingebildet. Ja, so, das ist ja ganz lustig beim Spiegel. Auf der einen Seite waren sie auch immer stolz auf ihre Frechheit, was sie ja auch waren. Und da würde ich sagen, wirklich, also auch für die 70er, 80er Jahre gilt das. Also da war kein Respekt vor Königsthronen. Ja? Also die haben sich ja nun wirklich auch mit den, also gerade am liebsten natürlich mit Leuten wie Strauß und Kohl, jede Woche angelegt. Aber so im Umgang sehr hanseatisch. Ne? Mhm. Also um nicht zu sagen, ich weiß noch, dass ein Fritz Rummler, der war so ein großer Feuilletonist, mal abends reingerufen wurde nochmal, weil bei irgendeinem Text was schiefgelaufen war, so um Mitternacht am Freitag. Und dann kam er da an mit also Flanellhose, Rollkragenpulli und Sakko. Und dann kam der Herr Lohfeld, der war damals der CVT, und sagte strafend, Herr Rummler, wir sind hier nicht beim Stern. So, weil die Krawatte fehlte. So war das, ja.
Ach so. Mhm.
Also das heißt so dieses, die ist so ein bisschen eben dieses britische, sehr dick aufgetragen. Davon ist jetzt eben gar nichts mehr übrig geblieben, sondern am Ende eben, oh, so, ja. So, das, also in dieser kleinen Anekdote, das überspitzt, ist der Kulturkampf, der tobt zwischen Onlinern und Print. Und den,
ist das ein Altersproblem? Weil online arbeiten ja tendenziell eher die Jüngeren, während im aussterbenden Printgeschäft die Älteren sind.
Ich glaube, das ist eine Frage der geistigen Verfassung. Also ich glaube, dass diese Supervogen, die haben sich halt, die heute in den Journalismus strömen, haben eben, wie gesagt, eher so einen aktivistischen Ansatz. Mhm. Und da nur mal eingestellt wird, vor allen Dingen junge Leute eingestellt wurden, wenn die aus der Uni kamen, im Online-Ableger und nicht so sehr in den Print-Ablegern, haben die sich da versammelt. Ich glaube, das ist eher so eine, das hat nichts mit Jugend zu tun, sondern das ist sozusagen mit das ist eine politische Auswahl.
Okay.
Und
weil im Schnitt sind Online-Redaktionen schon sehr viel jünger.
Ja, aber dass junge Menschen per se nicht schreiben können, würde ich nicht sagen. Das stimmt auch nicht.
Nee, das würde ich jetzt auch nicht
sagen.
Ja,
aber das ist ja...
Aber deswegen, vom Mindset her, meine ich.
Deswegen kommt es ja aber zu diesen Überreaktionen, weil eben, sagen wir mal, das Naheliegende, jetzt schreibe ich mal einen scharfen Text, diesen Leuten gar nicht in den Sinn kommt, weil sie es im Zweifel auch nicht können. So. Und in der Zeit, diese Gräben, die es da gibt, die sind in der Zeit besonders tief. Die Online-Redaktion, die hat sich ein richtiges eigenes Reich geschaffen, von ihrem Chef Herrn Wegner angeführt. Und so, um das ist eben die Pointe ganz zum Schluss. Wer war derjenige, der die Depublikation verlangt hat? Jochen Wegner.
Der Chefredakteur.
Der zum Co-Chefredakteur jetzt aufgestiegene Online-Chef. So ist es mir jedenfalls berichtet worden. Wenn Herr Wegner meint, das wäre jetzt böse Nachrede, dann kann er sich ja bei uns melden und bestellen. Alles richtig.
Ich bin gespannt, ob Herr Biller noch Lust hat, weiter für die Zeit zu schreiben.
Ja, also der Maxim, der war schwer getroffen. Das ist ja auch auf so einer menschlichen Ebene. Ich meine, du bist mit einem Blatt über 40 Jahre verbunden und sie teilen dir kurz mit, sie haben deinen Text depubliziert. Das ist ja auch so eine Behördensprache. Ich meine, jedes Einwohnermeldeamt ist ja einfühlsamer. Das hat sowas ekelhaft spießig Deutsches. Auch dieses, wie gesagt, dieses Etepetetetum mit den Qualitätssicherungen, sowas Tantenhaftes. Also alles, was ekelhaft ist an der Zeit, ist in diesem Satz kondensiert.
Schöner Abschluss. Jetzt brauchen wir nur noch für diese Woche auch einen Gewinner und einen Verlierer.
Och, die Verliererin würde ich sagen, die tapfere Heidi Reichenick, die es jetzt nicht in den Geheimdienstausschuss des Deutschen Bundestages geschafft hat.
Dieses Kontrollgremium und wundert sich darüber sehr.
Ja, ich gebe mal, es gibt einen kleinen Grund natürlich, wenn ihr Co-Chef, Herr von Aken, vor 2 Wochen noch stolz rumläuft und sagt, er wäre derjenige gewesen, ja, der die geheimen TTIP-Unterlagen an Greenpeace gegeben habe, dass man solche Leute dann sagt, oh, wollen wir die wirklich in unserem Geheimdienstausschuss haben, ja. Ich würde mal sagen, ist eine verständliche Frage, die hat der Bundestag jetzt so beantwortet. Was soll ich sagen? Ich meine, wir leben ja davon, dass Leute wie von Aken und vielleicht auch von Reichenick Papierchen rausreichen. Aber dann kann man sich jeweils den anderen nicht verdenken, dass sie da nochmal zweimal hingucken. Ne?
Aber man sieht sich immer zweimal im Leben. Also wenn für irgendeine Grundgesetzänderung die Linken wieder zur Verfügung stehen sollen, dann wird wahrscheinlich Frau Reichenick sagen, nee.
Mal schauen. Ja, da bietet man ihr irgendwas anderes an. Es gibt doch noch andere schöne Ausschüsse, oder? Wo Frau Reichenick dann Chefin werden kann.
Und wer ist unser Gewinner?
Ja, unser bayerischer Ministerpräsident natürlich. Ja, die Mütterrente verteidigt. War ja mal knapp die Woche, ne?
Ja, war knapp, weil alles unter Finanzierungsvorbehalt.
Ja, und plötzlich fiel ihnen ja auf, oh, wir haben ja versprochen, die Stromsteuer zu senken. Das steht doch, glaube ich, sogar bei der CDU im Wahlprogramm. Und jetzt haben wir es den Leuten nicht gegeben. Große Aufregung, wo nehmen wir die 5 Milliarden her?
Ja.
Und da fiel der begehrliche Blick auf die Mütterrente von Markus Söder. Aber ich glaube, es bleibt jetzt bei Stromsteuern Erlass nur für Landwirte und Industrie.
Ja.
Gibt es eigentlich noch eine Vaterrente? Ich meine, das hat irgendwie sowas, ich finde sowas super sexistisches. Mütterrente, ja. Ich meine, ich bin fast faktisch alleinerziehender Vater zu Hause, ja. Meine Frau taucht ja hin und wieder noch auf, weil sie irgendwie immer arbeiten ist. Also ich bin da, ich sag's mal so, wie es ist, ja. Ich sag's jetzt mal so. Wer steht morgens um 6.15 Uhr auf? Ich, ja. Wer macht das Frühstück für die Kinder? Ich. Wer bringt sie zum Bus und zum Fahrer? Ich, ja. Wer holt sie ab? Ich. Wer macht abends das Abendbrot? Ich. Wer hat eingekauft? Ich, ja. So. Wo ist meine Rente? Die Väterrente.
Ach so. Ja, das weiß ich nicht. Aber vielleicht gehst du auch, man darf sich ja Geschlechter aussuchen heutzutage, vielleicht geht das auch als Mütterrente bei dir durch.
Ah, das ist der Trick.
Selbstbestimmungsgesetz.
Ich gehe zum Rathaus und bin dann Janine Fleischhauer und mache dann auch so auf Mütter.
Und dann hier eine auf Mütterrente. Aber das gilt übrigens nur für Kinder, für Mütter, die Kinder vor 1992 geboren haben. Jetzt diese neue Änderung.
Oh, aber bin ich wieder raus.
Ja, bist du wieder. Da hast du noch keine gezeugt, oder was? Doch.
Ich glaube, der erste kam 95 zur Welt. Also
das ist natürlich ärgerlich. Aber ich glaube, es gibt auch für ab 92 auch eine Mütterrente. Aber das ist nicht Herrn Söders. Aber wir sollten uns da nochmal schlau machen.
Ja.
Gut, Jan. Wir behalten das auf jeden Fall im Auge und ihr könnt uns auch im Auge behalten. Immer donnerstags schon auf Focus Plus und am Wochenende Sonntag dann bei YouTube, Focus Online und überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.